Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Letzte Woche fand auf der Messegelände in Prag eine weitere jährliche Buchmesse Welt des Buches statt. Auch dieses Mal durfte das Literaturprogramm Das Buch nicht fehlen. Es wird gemeinsam vom Goethe-Institut, dem Österreichischen Kulturforum und der Schweizer Botschaft erstellt und stellt deutschsprachige Autoren vor. In diesem Jahr war auch die österreichische Schriftstellerin Sabine Scholl darunter. Sie ist Absolventin der Universität Wien, wo sie Geschichte, Germanistik und Theaterwissenschaft studierte. Sie lehrte an Universitäten in Portugal, den Vereinigten Staaten und Japan und später auch in Deutschland und Wien, wo sie derzeit lebt. Sie schreibt seit 1990. Sie hat mehr als 2 Dutzend Romane veröffentlicht, für die sie zahlreiche Literaturpreise gewonnen hat. Auf der Prager Buchmesse stellt Sabine Scholl ihren neuesten Roman Transit Libanon vor, der von einem Trio deutscher Intellektuelle handelt, die vor dem Naziregime fliehen. Sabine Scholl wurde von unserer Kollegin Jarmila Vanková ins Mikrofon gebeten.
Minulý týden se na výstavišti v Praze konal další ročník knižního veletrhu Svět knihy. Ani tentokrát nechyběl literární program Das Buch. Společně ho připravují Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum a švýcarské velvyslanectví a v jeho rámci představují německojazyčné autory a autorky. Letos mezi nimi byla také rakouská spisovatelka Sabine Scholl. Je absolventkou Vídeňské univerzity, kde studovala historii, germanistiku a divadelní vědu. Vyučovala na univerzitách v Portugalsku, USA nebo Japonsku. Později také v Německu a v Rakousku ve Vídni, kde v současnosti žije. Publikuje od roku 1990, vydala více než 20 románů, za které získala řadu literárních cen. Na pražském veletrhu Svět knihy Sabine Scholl představila svůj poslední román Transit Lisabon o trojici německých intelektuálů, kteří prchají před nacistickým režimem. Sabine Scholl si k mikrofonu pozvala naše kolegyně Jarmila Vankéová.
Frau Scholl, die Handlung ihres Romans Transit Lisabon spielt in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. 3 Intellektuelle jüdischer Abstammung befinden sich auf der Flucht aus Deutschland oder aus Österreich vor den Nazi nach Frankreich und weiter über Pyrenäen wahrscheinlich nach Portugal. Hatten Sie reale Vorbilder oder war die Fabulation in erster Linie da und aufgrund Ihrer Recherchen haben Sie die Gestalten dann formuliert oder gezeigt?
Also ich glaube, es ist ungefähr halb-halb oder vielleicht ein Drittel die realen Vorbilder und 2 Drittel die Fiktion, die ich selbst recherchiert habe und selbst imaginiert habe.
Sie beschäftigen sich umfangreich mit Geschichte, mit der Rolle der Frau in der Geschichte, auch konkret während des Zweiten Weltkrieges. Es sei gesagt, es waren viele Gruppen unterwegs zu dieser Zeit. Zum Beispiel in Erinnerung ist die Geschichte der Gebrüder Mann. Heinrich Mann war auch auf dem Weg nach Spanien. Also es waren viele Intellektuelle. Also es bieten sich auch Parallelen. Sie kannten sicherlich diese Geschichten. Boten sich auch Ihnen Parallelen in Ihrer Schilderung?
Also es gibt wie immer Klassenunterschiede, auch bei den Flüchtlingen. Es gibt diejenigen, die Geld haben und einfacher Visa erhalten können oder länger warten können, bis sie ein Visum erhalten. Und es gibt diejenigen wie die sehr berühmten, die auf der Liste eines Amerikaners waren und die schon wussten, dass sie auf jeden Fall nach Amerika gehen konnten. Und die mussten sich nicht so kümmern und die müssen nicht so viel leiden wie die kleinen Leute oder die nicht so bekannten Intellektuellen. Also Thomas Mann oder Alma Mahler Werfel, das waren Luxusmigranten.
Ja, sie hat während der Flucht ihre Schmuckstücke verkauft oder sie trug in dem Koffer auch Skripten oder die Notenaufzeichnungen von Malern. Die haben sich dann aber wieder gefunden, obwohl sie schon in der Annahme lebte, dass sie verloren gingen. Das ist interessant, nicht wahr?
Ja, also es gibt viele Berichte über diese Frau auf der Flucht, weil sie anscheinend sehr kapriziös war und sehr, sehr viel Gepäck hatte. Und weil ihr Mann schon ziemlich krank war und nicht gut gehen konnte. Also, aber wie gesagt, die sind angekommen in Lissabon. Sie trug einen schicken Pelzmantel, war gekleidet. Ja, besser kann man es gar nicht sein. Und sie haben in Grand Hotels dann außerhalb Lissabons gelebt. Also, das ist eigentlich eine völlig andere Geschichte.
Wie war die Position der Juden in Portugal? In ihren Ausweisen wurde die Kolonennationalität durchgestrichen und wie Sie auch hier sagten, durch ein J ersetzt, was Jude heißt. Also sie waren einfach Juden. Wie war ihre Position? Konnten sie sich frei bewegen?
Ja, also das J und diese Kennzeichnungen in ihrem Pass hatten sie ja von Deutschland oder Frankreich oder Tschechoslowakei bekommen, also hauptsächlich eben von den Nazis und nicht von den Portugiesen. Manche hatten dann schon auch gar keine Papiere mehr, aber sie konnten sich frei bewegen, sie waren überhaupt in keiner Weise diskriminiert und es gibt so eine Geschichte oder so ein Mythos, der sagt, dass Portugal deshalb so freundlich zu den jüdischen Geflüchteten war, weil sie im 15. Jahrhundert alle Juden vertrieben hatten aus dem Land.
In der Position der Flüchtlinge, man erhoffte sich des neuen Landes, der Freiheit, was man dort alles machen kann, aber nachdem man in dem Land einkommt, erwarten die Leute völlig andere Lebensumstände. In erster Linie die Sprache. Die ist also das Werkzeug von den Schauspielern oder den Schriftstellern ist überhaupt nicht mehr so auszunutzen. Sie selbst haben diese Erfahrung, Sie haben das erlebt. Wie ist es, wenn man in einem anderen Land ankommt?
Ja, also wenn man selbst Schriftstellerin ist, ist das etwas eigenartig, dass man dann in einer Sprache schreibt. Zum Beispiel, ich schreibe dann Deutsch und ich lebe aber in Portugal. Und mit der Zeit war es dann zum Beispiel in den USA, als ich jahrelang dort lebte, immer seltsamer, dass ich Deutsch schreibe und nichts sonst ist Deutsch. Die ganze Umgebung sind andere Sprachen. Und es kommt dann schon so der Punkt, wo man denkt, was will man jetzt eigentlich? Soll man die Sprache wechseln oder nicht?
So weit sind Sie gegangen. Und warum haben Sie sich für Portugal entschlossen? Sie waren auch in anderen Ländern, in Japan. Sie sind wahrscheinlich, ich wage es zu sagen, anpassungsfähig. Wie fühlen Sie sich in Tschechien?
Hier fühle ich mich sehr gut und sehr vertraut. Eigentlich fühle ich mich gar nicht so fremd.
Ich danke Ihnen.
Sousedé. V následujících minutách se s kolegou Richardem Šulkem podíváme do obce Chříč v Plzeňském kraji. Místní soukromá základní škola totiž kolegu pozvala na besedu o českých Němcích a tím pádem také o odsunu a o těch, kteří v Čechách zůstali. Děti si pro Richarda Šulka připravili plno otázek a on pro ně písničku v chebském nářečí. Jinak si ale s dětmi povídal česky.
In der Gemeinde Chříč im Kreis Pilsen-Nord befindet sich eine hochinteressante Kleinbrauerei und Grundschule. Ich besuchte die Lehrerin Jana Jakubičková. Die Schule beteiligt sich an mehreren Projekten. Eins davon ist Theaterstück Wo ist mein Zuhause? Basierend auf der Lebensgeschichte der vertriebenen Deutschen Rudi und Elfriede Hannawald. Weiterhin wurde eine Diskussion mit einem Deutschen organisiert, welcher aus der Sicht eines Verbliebenen das Thema erklärte. Ich, als der sich an der Diskussion beteiligt hat, traf sehr gut vorbereitete Kinder, die die gesamte Geschichte der Deutschen seit dem 12. Jahrhundert bis 1945 verarbeiteten und Frage stellten.
Já vám na začátek zaspěl písničku na rozeřátí, jo? Egelandsko, abyste se rozeřáli, jo? Es war mal ein Löri, a wunderscheiskungswei. Es war mal ein Löri, a wunderscheiskungswei. Die wurde zelbe Mühl, für Geld, wo sie der Spohn. Wollt zelbe Mühle sah, wollt zelbe Mühle sah. A ty lidové písničky, které my máme repertoár Nošodu Malíři, tak jsou všechny, jako v Čechách, úplně stejný. O nešťastných láskách, o těch majetkách, o neštěstí, o válce a tak dále. 90% českých Němců bylo vyhnáno po roce 45. A ta stesk po domovině je tak strašně velký, že samozřejmě i umělecký díla písničky vznikaly s textama, které vzpomínaly na ten rodný kraj. Objevují se tam ty hory, skály, Krušní hory, Krkonoše, cokoliv jiného.
Nach dem Eingangslied erklärte ich kurz, was die Inhalte der Egländer Volkslieder sind und auch die Texte, die nach der Vertreibung entstanden und volle Sehnsucht nach der Heimat sind. Danach stellte sich das Team mit seinen Rollen vor.
Tak se do mě puste.
Indra, pojď do toho, Indra.
No tak my bychom se vás chtěli zeptat na pár otázek. Tak jak to při tom odsunu probí, jak se to odehrálo a co se stalo?
Takže vy přišli Američani.
Ich erzählte, wie es in meinem Dorf Plachtin aussah, als der Krieg zu Ende war und als die Amerikaner wegzogen und Russen kamen. Wie sich meine Oma im geheimen Keller verstecken musste, welchen mein Urgroßvater unter dem Schlafzimmer ausgegraben hat. Mit den Benesch-Dekreten wurde mein Urgroßvater Wenzel Löw enteignet und aus dem Haus rausgeschmissen. Und das, obzwar er ein deutscher Sozialdemokrat war. Die Häuser wurden durch die Goldgräber oder Revolutionsgarden ausgeplündert und die meisten Deutschen wurden auf Lastwagen geladen, nach Stedrak gebracht und mit Viehwaggons vertrieben. Ich erwähnte noch dann den Schülern, wie es mit den verbliebenen Deutschen war.
Celkem zůstalo v České republice, říkám, asi 300 tisíc lidí, zhruba ze 4 skupin, smíšené manželství, ty odborníci, nucené práce a antifašisti, jako byl můj děda. Totiž mohli, směli nebo museli zůstat. I třeba chtěli, ale nemohli, protože jinak by se zastavil ten průmysl.
A ještě, jaký je dnešní názor Čechů na Němce?
Auf die Frage, wie schauen heute die Tschechen auf die Deutschen, konnte ich den Unterschied erklären. Zwischen den Deutschen, die immer in Deutschland lebten oder leben, dann den vertriebenen Deutschen und zuletzt den Verbliebenen. Die tschechische Intelligenz und Künstler verarbeitet das Thema sehr ehrenhaft. Die letzten zwei Jahre merke ich aber mit der Teilung der Gesellschaft, dass die Deutschen gleich nach den Ukrainern auch nicht schön dastehen.
Společnost se pozná podle toho, jak je zralá, jak se chová k menšinám a k mrtvým. My se mohli vrátit do Čech?
No.
No, mohli se vrátit po roce 90.
No.
Ale já znám dva, tři lidi, jednotlivci, kteří šli do země svých předků, koupili spočas znovu svůj barák po rodině, nebo se postojí nový barák na pozemku, který už nestál, ten rodný dům, jednotliví lidi. Ale víte, ty lidi žili prostě 60 let, zapustili kořeny jinde a pro ty vydané Němce to bylo hodně těžké, protože oni nebyli vítáni v tom Německu. Německo bylo hodně rozbombardované.
Die Schüler fragten auch, wann die Deutschen zurückkommen konnten. Ich erklärte, dass erst nach 1990 das möglich war, aber es waren nur Einzelpersonen, die das taten. Im weiteren Verlauf erklärte ich den Kindern, dass man die Gesellschaft nach dem Benehmen zu den Minderheiten oder den Toten bewerten kann.
Ty prostě přijde, mě vám zabouká na dveře a řekne, za 2 hodiny půjdete 20 kiloma balíku, vás uvidím stát na zastávce.
Im weiteren Verlauf erwähnte ich auch die wilden Vertreibungen und die Morde, zum Beispiel in Postelberg oder den Todesmarsch aus Brünn. In einer zivilisierten Gesellschaft ist die Kollektivschuld verboten.
Byli do Rakousku. Ty, co byli? Brněnsko,
Das war die Diskussion von Richard Schulko mit den Schülern der Grundschule Pfingstrose aus Krzyż im Kreis Bizen-Nord über die Vertreibung der Deutschen.
Sousedé.